Ja, ich danke für die Einladung hierher. Freue mich wieder einmal hier zu sein. Ist ja schon relativ lange her. Habe jetzt in dieser ersten Zeit, die ich hier mit euch verbringen dürfte, einfach mir über eines freuen dürfen. Nämlich zu erkennen und wirklich zu spüren und zu erfahren, wir sind eine Gemeinde. Wir haben einen Herrn. Und er ist jetzt mitten unter uns. Und wir dürfen ihm das alles hinlegen, ihm alles anbefehlen. Das möchte ich jetzt auch noch einmal tun. Herr Jesus, wir dürfen dir von ganzem Herzen danken, dass du die Grundlage dafür geschaffen hast, dass es jetzt in dieser Welt deine Gemeinde gibt. Diese Gemeinde, an der wir alle Glieder sein dürfen und der du das Haupt bist. Danke, Herr, dass du Mensch geworden bist. Von Ewigkeit an geplant und erfüllt damals, vor allem dort am Kreuz. Danke, dass du es auf dich genommen hast, vom Vater verlassen zu sein und in den Tod zu gehen, den du nicht verdient hast. Danke, Herr Jesus, dass du auferstanden bist, in den Himmel aufgefahren bist und dass du von dort den Heiligen Geist gesandt hast. Und dass wir uns jetzt dir und deinem Wort anbefehlen dürfen, darauf vertrauen dürfen, dass deine Verheißung, er wird euch in alle Wahrheit leiten, jetzt auch wahr wird. Er redet zu unseren Herzen. Amen. Ja, in Geisdorf haben wir jetzt gerade die Predigtserie über die Apostelgeschichte. Da sind wir jetzt im Kapitel 13. Aber alles das, was in der ganzen Apostelgeschichte steht, wäre ohne dieses zweite Kapitel eigentlich gar nicht möglich. Denn hier in diesem zweiten Kapitel geht es um das Grundlegende, um die Gründung der Gemeinde. Der Heilige Geist ist herniedergekommen und hat dadurch die Gemeinde gebildet. Ich möchte einmal die ersten Verse von der Apostelgeschichte Kapitel 2 vorlesen, bis zum Vers 13. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation und dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, wenn jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen, gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unseren Sprachen reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Herr Jesus, wir befehlen dir dein Wort noch einmal an. Amen. Die Apostelgeschichte beginnt seltsamerweise mit dem ersten Vers im Kapitel 1. Und dort haben wir im ersten Kapitel ein Wort, das wir einfach nicht übersehen sollten. Dort steht nämlich, den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auch zu lehren. Das heißt, Das Lukas-Evangelium ist ein Bericht über den Anfang dessen, was Jesus getan hat. Der Anfang dessen, was er begonnen hat zu tun und auch zu lehren. Das in der Apostelgeschichte ist also die Fortsetzung dessen, was Jesus tut. Die Apostelgeschichte selber wird ja als Geschichte der Apostel bezeichnet, aber eigentlich ist von den Aposteln, von allen, nicht sehr viel die Rede. Manche sagen, es sollte eigentlich die Taten des Heiligen Geistes heißen. Aber im Grunde genommen ist es das, was Jesus tut. Denn er ist derjenige, der den Heiligen Geist gesandt hat. Er ist derjenige, von dem er selber sagt, er wird von dem Meinen nehmen. Denn alles, was des Vaters ist, das ist mein. Er wird von dem Meinen nehmen. Und der Heilige Geist, er ist es, er wird euch in alle Wahrheit leiten und was zukünftig ist, wird er euch verkünden. Und genau das ist ja das, was in der Apostelgeschichte zu einem großen Teil auch geschieht. Das heißt also, wir haben es jetzt mit Jesus zu tun, mit all dem, was er tut. Und das soll alles geschehen zu seiner Ehre. Klappt's, ja? Also, und jetzt haben wir im zweiten Kapitel. Und da heißt es, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war. Das heißt, wir haben es jetzt mit einer Erfüllung zu tun, dessen, was im Alten Testament schon vorweggenommen, vorausgesagt worden ist. Und dieses Pfingstfest ist ja das sogenannte Fest der Wochen, das in den Festen der Israeliten aufgezählt ist. Das Passafest ist erfüllt mit der Kreuzigung bzw. der Auferstehung Jesu. Das heißt, eigentlich die Auferstehung gehört schon nicht mehr zum Passafest. Eigentlich gehört die Auferstehung zum Fest, das auch zu diesem Zeitpunkt ist, nämlich am Sonntag nach diesem Sabbat, wo Jesus aufersteht, da geht es um die Erstlingsgarbe. Und diese Erstlingsgarbe ist ein Hinweis auf die Auferstehung Jesu Christi. Und von dort aus werden 50 Tage gezählt. Und dann kommt das Fest der Wochen. Und darum heißt es auch Pfingstfest, weil das vom Griechischen her so heißt, Pentecost, wenn ich mich nicht irre. Und also diese Voraussagung, die also bereits in 3. Mose 23 durch die Aufzählung der Feste geschehen ist, ist also hier jetzt erfüllt. Das heißt, schon Mose hat von dieser Zeit gesprochen. Von dieser Zeit, die jetzt kommt. Es ist auch interessant, dass von diesem Fest der Wochen eine lange Zeit geschieht in Israel, wo es überhaupt kein Fest gibt. Und Ausleger sagen, das ist eigentlich die Zeit der Gemeinde, die hier schon vorgeschattet ist, weil das ja eine Zwischenzeit ist zwischen dem, was Israel betrifft. Die nächsten Erfüllungen des Festes Israels, der Feste Israels, das wird das Fest der Posaunen sein. Des Posaunenhalles. Und das ist dann, wenn Jesus wiederkommt, in Herrlichkeit und zu richten und dann hinterher zu regieren. Das heißt, wir haben es jetzt also mit der Erfüllung einer Voraussage zu tun. Und was jetzt geschieht, ist überraschend. Denn es steht hier plötzlich. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Wo sie genau gesessen sind, wissen wir nicht. Viele meinen, es hätte etwas mit dem Obersaal zu tun. Und es wird wohl auch der Fall sein. Den Obersaal, wo sie sich zurückgezogen hatten, um zu beten und auf die Verheißung, die der Herr Jesus ihnen angekündigt hatte, zu warten. Die Verheißung, die er vom Vater empfangen sollte. Und das Wichtige dabei ist jetzt, dass das ein Ereignis sein sollte und auch war, das bemerkt wurde. Bisher hatten sich die Jünger verborgen dort im Obersaal. Sie hatten Angst. Obwohl wir schon merken, dass sich eine Veränderung abgespielt hat bei den Jüngern. Petrus ist auf einmal aufgestanden und hat die Initiative übernommen und er kannte einfach die Schrift jetzt viel besser als vorher, indem er sagte, es steht geschrieben, wir müssen jetzt einen anderen wählen, statt den Judas, der uns zugezählt war. Wir merken, dass das, was Jesus getan hat, nämlich nach der Auferstehung, dass er ihnen die Schriften öffnete, er seine Wirkung hatte. Und das ist genau das, was wir auch brauchen. Nachdem wir begonnen haben, mit Jesus zu leben, wenn wir uns bekehrt haben, dann brauchen wir jemanden, der uns die Schriften öffnet. Darum ist jetzt auch der Fall, dass Paulus betet. Ich habe gehört von eurem Glauben, von eurer Liebe. Aber ich bete für euch, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung einfach kommt. Ich bete dafür, dass ihr erleuchtete Augen des Herzens habt, auf das ihr erkennen könnt. Das ist ein Beten, das wir auch immer wieder füreinander tun dürfen. Und nicht nur für uns, die wir hier zusammen sind, sondern wir dürfen auch für andere Gemeinden beten, dass sie eigentlich die Schriften erkennen können. Dass sie diese Gabe wirklich bekommen, erleuchtet die Augen des Herzens, den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und das ist jetzt aber nicht das, was jetzt hier die Rede ist. Das, was hier geschieht, das Ausgießen des Heiligen Geistes, ist ein einmaliges Ereignis, das sich nie mehr in der ganzen Geschichte wiederholen wird. Es handelt sich hier um die sogenannte Taufe mit dem Heiligen Geist. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist ist etwas Einmaliges, Einzigartiges, das wie gesagt nur einmal vorgekommen ist und sich nie mehr wiederholen wird. Und erst aus 1. Korinther 12 wissen wir, dass das bedeutet, dass wir durch den Geist zu einem Leib getauft worden sind. Zu diesem Leib, an dem Jesus Christus das Haupt ist. Wenn jemand von einer weiteren Geistestaufe redet, dann entspricht das, spricht er nicht schriftgemäß. Wenn jemand von einem zweiten derartigen Erlebnis spricht, dann redet er nicht schriftgemäß. Für uns, die wir jetzt zum Glauben kommen, zählt das, was im Epheserbrief steht. Dort steht, nachdem sie das Evangelium gehört hatten und glaubten, wurden sie mit dem Heiligen Geist versiegelt. Gehört, geglaubt, versiegelt. Das ist der normale Vorgang, den es jetzt gibt, und zwar seit Apostelgeschichte 10. Seit Apostelgeschichte 10, wo das geschildert wird, dass die Heiden in das Reich Gottes, dass die Heiden in die Gemeinde, zur Gemeinde hinzugetan werden. Hier jetzt haben wir es mit dem ersten Schlüssel des Petrus zu tun. Jesus hat ihm ja die Schlüssel gegeben. Und der erste Schlüssel bezieht sich jetzt ganz allein auf die Juden. Hier haben wir es nur mit Juden zu tun, ist das, was hier aufgezählt ist. Und das, was wir hier jetzt über die Juden lesen, ist nicht zu übertragen auf unsere eigene Bekehrung etc. oder das. Erfüllt sie mit dem Heiligen Geist. Übrigens muss ich jetzt sagen, erfüllt sie mit dem Heiligen Geist ist etwas, was öfter vorkommen kann, bei jedem Einzelnen. Das ist auch das, was jetzt hier in der Apostelgeschichte immer wieder erwähnt wird, dass die Gläubigen, dass Petrus, dass Barnabas, dass Paulus vom Heiligen Geist erfüllt etwas taten oder sagten. Und das ist also etwas, was auch im Epheserbrief beschrieben wird, wo steht, werdet voll Heiligen Geistes. Und dort haben wir das eigentlich irgendwie selber in der Hand. Dort steht nämlich, dass wir einfach einander untertan sein sollen. Dass wir alle Zeit für alles Danke sein sollen. Dass wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen sollen. Dass wir dem Herrn singen und spielen sollen, in unseren Herzen. Das ist eine Kombination von Epheser und Kolosserbrief. Also das ist das, was für uns einfach eine Möglichkeit in sich birgt, voll Heiligen Geistes zu sein. Und wir werden dazu aufgefordert, voll Heiligen Geistes zu sein. Das ist natürlich erst möglich, wenn wir zum Glauben gekommen sind. Wenn wir zur Gemeinde gehören, wenn wir den Heiligen Geist tatsächlich in unseren Herzen haben, wenn wir tatsächlich mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, Das ist das, was in der heutigen Zeit einfach in einem geschieht. Wie gesagt, das Evangelium gehört, das Evangelium geglaubt und dann mit Heiligen Geist versiegelt. Ich betone es, dass es ums Evangelium geht. Denn das sehen wir hier auch in der Apostelgeschichte 2, dass das nicht 1:1 zu übertragen ist auf Glauben an und für sich. Ich komme da noch dazu. Das heißt, was wir hier sehen, das ist, dass die Bewohner Jerusalems, die hören etwas. Und sie erleben etwas. Das mit den feurigen Zungen sehen sie nicht. Das ist etwas, was da hier jetzt geschildert wird, was vielleicht diese 120, die davon betroffen sind, an den anderen gesehen haben. Aber die Bewohner Jerusalems, die hören etwas, nämlich das Ausgießen des Heiligen Geistes, das geschieht wie ein gewaltiges Brausen eines Windes. Es ist aber nur wie ein Wind. Sie spüren nichts. Es ist kein Wind. Obwohl wir sehen, dass es in der Schrift immer wieder der Fall ist, zum Beispiel Johannes Evangelium Kapitel 3, dass der Heilige Geist mit einem Wind verglichen wird. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Alle. Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist etwas, was Gott jetzt tut. Und die betroffenen 120, die betroffenen 12 Apostel, haben eigentlich nicht die Wahl gehabt, dazu Ja oder Nein zu sagen. Sie hätten sicher Ja gesagt. Gott handelt in absoluter Souveränität. Irgendwie hat das ja auch eine Beziehung zu unserer Bekehrung, zu unserer Wiedergeburt. Auch wir sind geboren von oben her. Beispiel von der Geburt heute, kein Baby entscheidet selber geboren zu werden. Kein Baby entscheidet selber im Mutterleib zu entstehen. Es ist ein souveräner Akt Gottes. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit. Es gibt auch einen Teil, den die Menschen zu tun haben, nämlich sich zu bekehren. Aber auch das ist etwas, was nur durch den Heiligen Geist möglich ist. Nicht, dass wir uns rühmen könnten. Was rühmt ihr euch, als ob ihr es nicht empfangen hättet? Es hat eine Zeit gegeben, gleich nachdem ich noch ein junger Gläubiger war, da habe ich mir eingebildet, Gott müsste einfach dafür dankbar sein, dass ich mich habe bekehren lassen. Ich bin dann draufgekommen, es ist ganz allein sein Werk. Und sie redeten in anderen Sprachen, wie der Geist gab, auszusprechen. Auch hier wieder ist natürlich sofort die Assoziation zum Zungenreden. Es ist erst von feurigen Zungen die Rede, dann von anderen Sprachen. Tatsache ist, dass das Zungenreden kein Zungenreden im eigentlichen Sinne ist, kein ekstatisches Reden oder so etwas in dem Sinn, dass es unter den Gaben aufgezählt wird in 1. Korinther 12, hat auch nichts anderes zum Hintergrund, als in Sprachen zu reden, die man selber nicht gelernt hat. Und in der Gemeinde ist das Reden in Zungen nur dann erlaubt, wenn jemand da ist, der diese Sprache beherrscht. Wenn also jemand in die Gemeinde kommt aus Spanien und er möchte Spanisch reden und etwas zum Evangelium sagen, darf er das nur dann tun, wenn jemand da ist, der auch Spanisch versteht und es übersetzen kann. Ekstatisches Reden ist etwas Heidnisches, um es ganz klar zu sagen. Das kommt im Götzendienst vor, das kommt bei den Schamanen vor, aber das kommt nicht in der Gemeinde vor. Das ist eigentlich nicht das, was in die Gemeinde gehört. Und wir haben dann hier also jetzt gottesfürchtige Männer. Das heißt, es sind Juden oder Proselyten, das heißt Heiden, die zum Judentum übergetreten sind, die Gott fürchteten. die gläubig waren, die im Sinne des Alten Testamentes gläubig waren. Gottesfürchtige Männer sind ja zum Beispiel solche gewesen, die Stephanus nach seiner Steinigung begraben hatten. Es waren keine Christen, aber es waren gottesfürchtige Männer, die gläubig waren im Sinne des Alten Testamentes. Und die staunten natürlich sehr über das, was da geschah. Und dann gab es wieder andere, die spotteten. Die Gottesfürchtigen sagten, was ist da los? Die Ungläubigen sind hauptsächlich diejenigen, die in Jerusalem sesshaft waren. Das waren diejenigen, die hauptsächlich damit verantwortlich waren, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Die spotteten und sagten, sie sind voll süßen Weines. Ich lese jetzt weiter ab Vers 14. Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die jetzt in Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben. Und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut und Feuer und qualmender Rauch. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Das heißt, wir haben jetzt eine Anrede an die Männer von Judäa und alle, die jetzt in Jerusalem wohnen. Das heißt, direkt werden Juden angesprochen, und zwar die einheimischen Juden. Die werden angesprochen, weil diejenigen ja genau die sind, die gesagt haben, sie sind voll süßen Weines. Sie meinten, könnten das Ganze dadurch erklären, dass es betrunken ist. Während die anderen, die von ferne kamen, die sagten, was ist da los? Die wollten was wissen, was das ist. Sie erinnern irgendwie an die Juden von Beröa, die besser waren als die zu Thessalonik, denn sie forschten in den Schriften, ob es sich tatsächlich so verhielt. Und daher auch, sie wollen wissen, was da los ist. Und Petrus erklärt das jetzt. Und er sagt, wie kommt ihr auf die verrückte Idee, dass es um 9 Uhr morgens besoffene Juden gibt? Das wäre ein Kulturschock gewesen, wenn dort betrunkene Juden gegeben hätte. War einfach nicht denkbar. Aber was es ist, das ist das, was der Prophet Joel vorausgesagt hat. Wir sehen, dass Petrus seine erste Predigt einfach aufbaut auf dem Alten Testament, auf den Schriften. Auch wie Lukas es hier macht, als der Tag des Pfingstens erfüllt war. Alles baut auf den Schriften. Und so ist es einfach klar und deutlich, dass es für uns nichts anderes gibt, wenn es darum geht, über das Evangelium zu reden, als den Bezug auf die Schriften zu nehmen und die Schrift reden zu lassen. Und das, was Joel vorausgesagt hat. Ja, wie kommt da jetzt drauf, der Petrus? Nichts von dem, was Joel vorausgesagt hat, wird hier geschildert, dass es jetzt geschehen würde. Und das, was geschildert wird, kommt in Joel gar nicht vor. Also wie kommt er auf das? Nun, das, worum es geht, ist das eigentliche Ausgießen des Heiligen Geistes. Davon hat Joel gesprochen. Das heißt, wir haben es mit dem zu tun, was Joel vorausgesagt hat. Und zwar ist diese Ausgießung des Heiligen Geistes, wird auch in Jesaja und Hesekiel erwähnt. Warum nimmt er jetzt Joel? Weil in Joel als einzigem das Ausgießen des Heiligen Geistes auch alle Völker und alle Nationen mit einbezieht. Jesaja und Ezekiel bezieht es sich allein auf Israel. Das heißt, wir sehen, was für ein gewaltiges Verständnis für die Schrift, für das Alte Testament. Und das war ja damals die ganze Schrift, es gab ja nichts anderes, jetzt Petrus auf einmal hat, zusammen mit den Aposteln. Sie stehen ja mit ihm, sie stehen hinter ihm. Sie haben sich zu ihm gestellt, um zu bekräftigen, das, was er sagt, das ist auch das, was wir sagen würden. Wir sind völlig eins mit ihm. Es ist ja wunderbar, wenn wir das einfach selber erleben dürfen. Das, was wir sagen, ist etwas, was aus dem Herzen aller derer spricht, die es auch hören und auch so sagen wollten. Tatsächlich haben wir es also hier jetzt mit dieser Vorschattung oder Teilerfüllung der Weissagung Joels zu tun. Die wirkliche Erfüllung kommt dann, wenn sich Israel bekehren wird, wenn sie auf den blicken, den sie durchbohrt haben und wehklagen werden um seinetwillen. Und nicht nur sie selber, sondern alle Geschlechter der Erde, wie es in der Offenbarung steht. Aber Israel wird bekehrt werden und erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und diese Dinge, die hier geschildert werden, werden ähnlich geschildert in den Siegeln der Offenbarung, im sechsten Siegel, wenn ich mich nicht irre. Und das, was gesagt wird im Hinblick auf die Endzeit, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden, wird jetzt hier auf die Zeit der Gemeinde, die jetzt beginnt, angewendet. Das ist eine Gnade, eine unglaubliche Gnade. Es genügt, den Namen des Herrn anzurufen, im Glauben daran, dass er der Herr ist. Und genau das wird in Römer 10 ja noch einmal wiederholt. Jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Im Zusammenhang mit dem, was der Helmut heute schon erwähnt hat, mit dem Munde bekennen und dem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wunderbar, wunderbar, dieses Geschenk. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich lese weiter. Männer von Israel, hört diese Worte. Wir sehen, dass die Anrede jetzt eine andere ist. Jetzt geht es nicht mehr nur um die Leute von Judäa und Jerusalem. Jetzt geht es um die Männer von Israel. Das ganze Volk Israel wird jetzt angesprochen. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazaräer, ein Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, damit ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte, ja auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei erlaubt, mit Freimütigkeit zu euch zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben und sein Grab bis auf diesen Tag unter uns ist. Der nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid geschworen hatte, einer seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Ihr müsst entschuldigen, ich sehe nicht ganz so gut. Die Brille ist die Reservebrille und ohne Brillen habe ich halt auch ein Problem. Da muss ich also ein bisschen hin und wieder mal genauer schauen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren, er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Petrus geht gleich in medias res. Jesus, er redet von Jesus. Und Jesus ist immer die Mitte jeder Predigt. Es muss immer um ihn gehen. Immer um Jesus. Spurgeon sagt, wenn ihr irgendwo hinkommt, wo sein Name nicht einmal erwähnt wird, dann geht wieder. Es geht also darum, dass Jesus immer die Mitte ist. Und dann redet er von Jesus, der Nazaräer. Wo man nicht so genau weiß, meint das jetzt ihn von Nazareth oder ihn als Gottgeweihten. Beide hebräischen Worte haben dieselbe Wurzel. Auf jeden Fall können wir eher davon ausgehen eigentlich, dass es Jesus von Nazareth ist. Und das, was Petrus jetzt hier macht, das ist einfach deutlich machen, er ist ja eigentlich von euch allen bereits als derjenige erkannt worden, der er wirklich ist. Ihr könnt ja eigentlich nichts anderes über euch selber sagen. Ihr habt es gewusst. Aber Tatsache ist, alles das, was geschehen ist, ist in erster Linie auf den Ratschluss Gottes zurückzuführen. Gott hat diesen Ratschluss schon von Ewigkeit an gefasst. Und wenn wir von Gott reden, dann reden wir vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Der dreieinige Gott hat diesen Ratschluss gefasst. Und in Jesus, dem Nazaräer, ist Gott in diese Welt gekommen. Gott, der Sohn, der gleich Gott ist wie der Vater und der Heilige Geist. In ihm, in Jesus, dem Menschen Jesus, wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, heißt im Kolosserbrief. Nur in ihm kann es leibhaftig wohnen, denn der Vater hat keinen Leib und der Heilige Geist hat keinen Leib. Das ganze Geschehen der Ausgießung des Heiligen Geistes hätte verborgen bleiben können, denn der Geist ist unsichtbar. Aber es war sein Wille, sichtbar zu sein, erfahrbar zu sein, wahrnehmbar zu sein durch dieses Wunder der Sprachen, die alle wirklich zu verwundern gebracht hat. Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus, den Nazaräer, einem Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist, durch Machttaten und Wunder und Zeichen. Nikodemus kam zu Jesus und sagte, wir wissen ganz genau, dass du von Gott kommst. Sie haben es gewusst von Anfang an, denn niemand kann die Wunder und die Zeichen tun, die du tust, er sei denn von Gott. Wir wissen es. Ist es nicht furchtbar, was da passiert ist? Der nach bestimmten Rat, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Werdet euch dessen bewusst, bemerkt es, nehmt es zu Herzen, wehrt euch nicht dagegen. Ihr seid diejenigen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Und das ist eigentlich etwas, was wir uns auch zu Herzen nehmen dürfen. Ist es nicht unsere Sünde? Unser Sündersein? Unsere Existenz als Mensch außerhalb des Paradieses, als Mensch, der dem Tode verfallen ist. Adam war nicht dem Tode verfallen. Warum sind wir dem Tode verfallen? Weil wir von Geburt an Sünder sind. Und weil wir von Geburt an Sünder sind, können wir nichts anderes tun als sündigen. Egal, was immer wir tun, seien es gute Werke, seien es böse Werke. Es ist Sünde, wenn es von uns selber kommt. Jesus sagt, jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Das ist genau das, was wir mit der Werkgerechtigkeit tun. Wenn wir versuchen, Gesetze zu halten, wenn wir versuchen, Religion auszuüben, wenn wir versuchen, fromm zu sein. Das ist nicht das, was das Evangelium von uns erwartet. Ihr seid geschaffen zu wandeln in guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass ihr in ihnen wandeln sollt. Das ist das, was uns meint. Wir sind genau auch diejenigen, die schuld sind daran, dass der Unschuldige Gottes Sohn, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, der einzige Mensch, an dem Gott jemals wohlgefallen haben konnte. Unter den Menschen ein Wohlgefallen, wie es die Engel zu Weihnachten gesagt haben. Ein einziges. Er war ohne Sünde. Der Satan kam und fand nichts an ihm. Er wurde ins Kreuz geschlagen. Er ging in den Tod. Wieso? Der Tod ist der Sündesold. Der Lohn des Sünders. Er hat nie gesündigt. Was hat dort zu tun hat, hat mit mir zu tun. Meine Sünde. Mein Tod geweiht sein, ist es, was ihn dorthin gebracht hat. Er ist von Gott verlassen worden, wie er schmerzvoll ausrufen musste, damit es mir in Ewigkeit nicht widerfährt. Und das ist der Fall. Wenn ich den Namen des Herrn angerufen habe, wird mir das nicht widerfahren. Und es ist richtig, wie der Helmut gesagt hat, der Tod ist eine Geburt, eine Neugeburt. Wir sehen es an Jesus, der bezeichnet wird als der Erstgeborene aus den Toten. Und wir als Gemeinde wird die Gemeinde der Erstgeborenen genannt. Und Johannes 11 sagt es deutlich, wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Der Tod bedeutet von uns ein neues Leben. Deswegen ist Jesus auferstanden und wir mit ihm. Auf dass wir in einem neuen Leben wandeln sollen. Ratschluss Gottes. Vorkenntnis Gottes. Es ist kein Unglück, dass Jesus passiert ist. Er kam und wollte ans Kreuz. Denken wir an die Szene in Gethsemane. Er sagt, ich bin es. Und das ganze Heer von Soldaten, völlig überflüssig, 700 Mann ungefähr, die dort im Garten Gethsemane auftraten, weichen zurück und stürzen. Jesus hätte ohne weiteres das Kreuz vermeiden können. Aber dazu bin ich gekommen. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir der Vater gegeben hat? Und dennoch, es ist der Ratschluss Gottes. Aber die Verantwortlichkeit des Menschen bleibt. Das sind zwei Dinge, die immer nebenher laufen, wie zwei Schienen. Die Souveränität Gottes, sein Ratschluss und meine eigene Verantwortlichkeit. Das gilt vor der Bekehrung, das gilt nach der Bekehrung. Ich bin verantwortlich. Sollten wir nicht vergessen. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöscht hat. Wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten werde. Es war nicht möglich, den Fürsten des Lebens im Tod zu halten. Der Tod ist der Sünde, so wo war seine Sünde? Meine Sünde konnte ihn nicht halten, denn er war am Gericht. Dort die 3 Stunden der Finsternis am Kreuz. Dort war Jesus im Gericht. Und da ist alles, was meine Sünde betrifft, gerichtet worden. Alles, was die Sünde der Welt betrifft. Er ist zur Sünde der Welt geworden. Die Sünde ist erledigt. Das Problem der Sünde. Wie sollte der Tod Jesus festhalten können? Aber genau das ist ja auch schon von David vorausgesagt. Und wieder bezieht sich Petrus auf die Schrift. Dann freut sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch dass dein Frommer Verwesung sehe. Hades, Totenreich. Das für die Seelen. Übrigens interessant, Das Begriff Hades ist für Gläubige seit dem Kreuze und der Auferstehung nicht mehr passend. Für uns heißt es Paradies. Ganz was anderes als der Hades des Alten Testamentes. Das muss man unterscheiden. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Dieses Wort Paradies kommt hier das erste Mal vor. Und Paulus erwähnt es als dritter Himmel. Ist das nicht schön? Es gibt für uns das Paradies. Überziehe ich schon die Zeit? Hoffe nicht. Also es gibt keine Folgen des Todes für Jesus. Und dann gibt es noch ein zweites Beispiel. Also David hat als Prophet voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgeladen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung sehe. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was er sein hat. Seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel meiner Füße. Das ist das zweite Beispiel aus der Schrift, Psalm 110. Bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. David ist nicht in den Himmel aufgefahren. Er liegt im Grab, er hat die Verwesung gesehen. Aber er sagt zu meinem Herrn, das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Diesen Jesus, den er gekreuzigt hat. Herr und Christus, Herr über alles. Nicht nur der Herr Israels, nicht nur der Herr der Gemeinde. Herr über alles. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Christus meint auch den Gesalbten über die ganze Erde, über die ganze Schöpfung. Und wenn Jesus jetzt im Himmel ist, worauf wartet er? Er wartet, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Sicherlich wartet er auch darauf, seine Braut zu sich zu holen, seine Gemeinde. Aber das eigentliche Warten, das Ausharren des Christus, von dem auch in der Offenbarung die Rede ist, das ist, bis seine Feinde gelegt werden zum Schemel seiner Füße. Und er freut sich so, dass die Gemeinde in Philadelphia dieses sein Ausharren verstanden hat. Dass er sagt, ich lasse euch nicht in die große Trübsal. Ich lasse euch nicht in die Trübsal. Die Entrückung kommt vorher. Ich hole euch vorher. Das Ausharren des Christus ist, bis dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt wird. Und jetzt merken wir, dass Petrus tatsächlich seinen ersten Schlüssel verwendet hat und dass er wirksam war, diese Predigt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Das ist eine Predigt. Das Gewissen wurde wirklich angesprochen. Sie wurden von Licht und Wahrheit durch das Wort Gottes überführt. Wir sind diejenigen, die schuldig sind. Wir haben unseren Messias gekreuzigt. Wir haben ihnen den Tod gegeben. Wir waren mit dabei. Und das ist sehr wahrscheinlich, denn viele dieser Proselyten und Gläubigen aus der Diaspora blieben gleich von Ostern bis Pfingsten da, weil beide Feste waren Pflichtfeste für die Juden. Und die weite Reise sich anzutun, zweimal in dieser kurzen Zeit, das war eigentlich nicht das, was sie wollten damals. Sie waren mit unter denjenigen, die geschrien haben, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm, wir wollen den Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Was ziehen wir vor? Unseren Herrn, Jesus Christus, ihn als Herrn, als meinen Herrn? Oder das, was ich am liebsten tun möchte? Es geht nicht darum, was mir gefällt. Es geht darum, was mein Leben rettet. Und die haben das erkannt. Die haben das erkannt, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und sie wurden vom Heiligen Geist angesprochen. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Sie haben was vom Geist Gottes vernommen. Und jetzt sind wir bei einem Punkt, der vielleicht manche überraschen wird. Die Gläubigen des Alten Testaments waren wiedergeboren. Denn sie werden zusammen mit uns, wie Hebräer 10 schreibt, in die Ewigkeit gehen. Das ist nicht ohne uns geschehen, wobei dieses Zusammengehen 7 Jahre auseinander liegt. Das ist wieder was anderes. Sie sind wiedergeboren. Denken wir an die Apostelgeschichte 8. Die hier sind wiedergeboren. Jetzt zu diesem Zeitpunkt drang es ihnen durchs Herz. Apostelgeschichte 8 haben wir die Samariter. Sie kamen zum Glauben. Sie wurden getauft. Und dennoch gehörten sie nicht zur Gemeinde. Genauso wenig wie die Gläubigen des Alten Testamentes zur Gemeinde gehören. Und das haben wir hier jetzt auch. Sie kommen zum Glauben. Sie glaubten dem Wort. Aber was sie glaubten, war, dass Jesus Christus tatsächlich zum Herrn und Christus gemacht worden ist. Und das ist noch nicht das ganze Evangelium. Das ganze Evangelium heißt, wie es 1. Korinther heißt, ich habe gelehrt, dass Jesus als Mensch geboren ist, dass er gekreuzigt ist und dass er auferstanden ist und dass wir Vergebung der Sünden haben. Vergebung der Sünden, das ist jetzt der springende Punkt, um den es hier geht. Das ist das, was Sie brauchen. Wie kommen Sie dazu? Um das noch zu verstärken, in Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 36 heißt es, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Das heißt, er ist wiedergeboren. Aber das war zu einem Zeitpunkt, wo Jesus Christus noch nicht am Kreuze war. Das war zu einem Zeitpunkt, wo es die Vergebung der Sünden praktisch noch gar nicht gab. Noch einen anderen Punkt. Wenn wir uns vorstellen, ein Jude, ein junger Jude, kommt zum Glauben, dass Jesus Christus der Messias ist. Dann hat er das ewige Leben. Er ist wiedergeboren. Wenn aber jetzt seine Verwandten sagen, wenn du dich jetzt taufen lässt, wirst du enterbt und von der Familie ausgeschlossen. Wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Und er hat Angst vor dem und lässt sich nicht taufen. Dann kommt er zwar, wenn er stirbt, in das Vaterhaus, weil er gläubig geworden ist, weil er wiedergeboren ist, aber er hat mit der Gemeinde nichts zu tun. Und darum geht es jetzt. Lesen wir weiter. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen und tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das ist einige Verse, die sehr viel Fragen aufgeworfen haben. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Nun, dasselbe haben wir auch schon bei Johannes dem Täufer. Auch seine Taufe galt zur Vergebung der Sünden. Nur gab es bei Johannes dem Täufer keine Vergebung der Sünden, denn das Kreuz stand noch weit in der Zukunft. Was ist also hier jetzt gemeint? Tut Buße. Das heißt, macht jetzt deutlich, dadurch, dass ihr euch taufen lässt, dass ihr euch trennt von diesem verdammten Geschlecht. Denn dieses verdammte Geschlecht, diese Generation der Juden zu dieser Zeit, hatte die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Und das möchte ich auch deutlich sagen, die Sünde wieder den Heiligen Geist ist die Sünde einer Generation. Genau dieser Generation, die Jesus abgelehnt und ans Kreuz geschlagen hat. Das ist dieses verkehrte Geschlecht. Aber es gibt noch Rettung für jeden einzelnen Juden. Indem er Buße tut, das heißt sich abwendet von diesem Volk, von seiner Meinung an, von seiner Theologie und hinwendet zu Jesus. Und das dadurch bezeugt, dass er sich auf den Namen Jesu taufen lässt. Auf den Namen dessen, von dem sie noch geschrien haben, er ist ein Gotteslästerer. Also das heißt, dass dieses Bußetun ist jetzt Umdenken und durch die Tat bezeugen, durch die Taufe. Und die Taufe spricht eigentlich von nichts anderem als vom Tod, vor allen Dingen vom Tod Jesu Christi. Wir sind in seinen Tod getauft, heißt es in Römer 6. Die Taufe spricht nicht vom Leben. Vom Leben spricht nur die Auferstehung. Durch die Auferstehung zu einer Rechtfertigung ist er auferstanden. Um eurer Sünden willen ist er gekreuzigt und gestorben. Taufe spricht immer vom Tod. Ich bin schon ziemlich spät dran, gell? Ja, dann lasse ich das erst einmal weg. Also Tatsache ist, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist die Voraussetzung dafür. Wenn ich mich taufen lasse, heute als Heide, geht das alles in einem. Das Evangelium, das ganze Evangelium gehört. Geglaubt und versiegelt durch den Heiligen Geist. Damals war das getrennt. Bei den Samaritern war das getrennt. In Apostelgeschichte 19, wo es um die Johannesjünger geht, war es getrennt. Aber jetzt gilt für uns Apostelgeschichte 10. Sie hörten die Predigt des Petrus, der das einen dritten Schlüssel verwendet. Für die Heiden. Sie hörten die Predigt. Und während sie hörten, fiel der Heilige Geist auf sie. Und Petrus sagte, wer kann ihnen die Taufe verwehren? Er befahl sie, taufen zu lassen. Eine ganz andere Reihenfolge. Die Taufe wird nur befohlen im Hinblick darauf, dass man taufen soll. Nicht, dass man sich taufen lassen soll. Da gibt es keinen Befehl dafür. Der Kämmerer in Apostelgeschichte 8 sagt, was hindert mich, mich taufen zu lassen? Er hat das erkannt als Vorrecht. Es ist ein Vorrecht der Gläubigen, getauft zu werden. Es ist ein Befehl an die Gemeinde, beziehungsweise an den einzelnen Jünger, zu taufen. Paulus, beziehungsweise Saulus, wurde von einem ansonsten unbekannten Jünger getauft. Hatte mit der Gemeinde überhaupt nichts zu tun. Dort gab es noch gar keine. Philippus war unterwegs, keine Gemeinde weit und breit, und er taufte den Kämmerer. Denn euch gilt die Verheißung. Und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, dazu rufen wird. Und er sagt, er lässt euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Und das ist jetzt das, worum es geht. Lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Das ist das. Durch die Taufe werden sie Mitglied der Gemeinde. Das gilt heute immer noch. Wenn ich mich taufen lasse, sage ich mich los von der Welt des Todes. Von der Welt, die beherrscht wird vom Satan. Dann bin ich ein Licht in der Finsternis. Wenn ich mich taufen lasse, bezeuge ich, dass ich zu Jesus gehöre. Zeugnis vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Und das will ich. Darum lasse ich mich taufen. Durch die Taufe werde ich zum Christen. Nicht durch den Glauben. Durch den Glauben werde ich gerettet für die Ewigkeit. Markus 16 heißt, wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Glaube an Jesus heißt ewige Rettung. Aber glauben und sich taufen lassen, heißt Christ werden. Denn jetzt gehöre ich zur Gemeinde. Jetzt gehöre ich zu dem Gebiet, in dem allein es Vergebung gibt. Der Sünden. Gewissheit der Sündenvergebung. Ein Christ sollte sich seiner Sündenvergebung gewiss sein. Denn genau das ist uns verheißen. Und damit mache ich jetzt Schluss, weil das Weitere würde dann zu lange dauern.